Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas von Gunten.
Anni, es gibt unglaublich viele Themen, über die wir darüber reden können. Darum schlage ich vor, wir steigen einfach mal ein. Ich möchte mit einem Veranstaltungshinweis einsteigen. Das hat einen Hinweis auf das diesjährige Datenschutzfestival der Digitalen Gesellschaft. Das ist Datenschutzfestival, schon ein etabliertes jährliches Event. Mal ist er in Basel, mal in Zürich. Ja, da tun wir uns mit Datenschutzthemen befassen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat das angefangen mit dem neuen Datenschutzkonzept der Digitalen Gesellschaft. Aber das Programm ist immer wieder ein bisschen anders. Sehr spannendes Event, weil er auch ein breites Publikum anlockt. Also es ist nicht nur eine Veranstaltung für Fachleute, sondern auch Aktivistinnen können vorbeischauen, Leute aus der Wissenschaft. Also wer immer auch will, das liegt auch daran, dass die Teilnahme sehr günstig ist. Man zahlt regulär 20 Franken als Mitglied von der Digitalen Gesellschaft 10 Franken. Für das kommt man dieses Jahr einen Nachmittag und auch einen frühen Abend über. Freitag, 28. November 2025 im Kulturhaus Helferei in Zürich von 2 Jahren mit Apero vielleicht so bis um 7 oder 8. Vielseitiges Programm, es gibt ein Datenschutz-Update, dann haben wir einen Vortrag, den ich sehr darauf freue, unter dem Titel Kinderrecht 2.0, Datenschutz im Fokus. Da redet Jutta Oberlin und Zara von Heuningen-Hühne. Das sind auch schon Gästinnen in unserem Podcast. Sie tun sich für Kinderschutz einsetzen, haben auch einen Background unter anderem bei Staatsanwaltschaften. Dann ein weiterer Podcast-Gast, der Peter von Threema. Habe ich ausführlich mit ihm geredet über die Überwachungsstaat in der Schweiz, die WIPF-Revision und die Sachen. Er wird also auch spannende Informationen ausliefern. Dann gibt es einen Austausch mit dem EDÖB, weil Dr. Adrian Lobsiger ist ein Spezialgast, wird Fragen beantworten. Und schließlich noch Workshops über das Auskunftsbegehren in der Praxis. Da haben wir zwei tolle Leute gewinnen können. Einerseits der bekannte Matthias Glatthar, er ist beim Mikrogenossenschaftsbund im Datenschutz tätig, sehr kompetent und aus dem Umfeld der digitalen Gesellschaft, der deutsche Arbeitskollege Sven Kohlmeier. Sie schaut das jeweils aus Sicht von der betroffenen Person, aus Sicht von der Verantwortlichen. Und eben, es gibt dann, wie sich es gehört, in der Schweiz noch einen kleinen Apero am Schluss.
Sehr gut, ja, das klingt wirklich spannend. Ich finde natürlich lässig, dass der EDÖB auch dort ist. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man ihn nicht gönnen für so eine Veranstaltung, finde ich. Auch wenn er sonst immer jemand rum ist, aber es ist eine öffentliche, offene Veranstaltung. Das ist eine gute Gelegenheit, um direkt zu hören, was er zu sagen hat. Und auch sonst natürlich wirklich sehr spannende Leute, die da dabei sind. Was ich noch darauf hinweisen möchte, ist, neben dem günstigen Preis, der tatsächlich super günstig ist, 20 Franken, 10 Franken für Mitglieder, gibt es auch ein super Angebot, gerade können Mitglied zu werden in der digitalen Gesellschaft. Für 75 Franken hat man das Ticket und wird gerade Mitglied. Und das ist etwas, was ich wärmstens ans Herz legen kann, wenn einem digitale Politik in der Schweiz am Herzen ist, wenn es wichtig ist, wenn man dabei sein bei dem, was läuft in dieser Frage, dann ist die digitale Gesellschaft ein guter Verein, um dabei sein. Und das ist gerade eine gute Gelegenheit, um das verbinden zu können.
Ja, genau. Also, wer sich angesprochen fühlt, gerne anmelden. Ich glaube, ein spannender Event, ein Event, der von der Vielfalt natürlich lebt.
28. November, gell, haben wir gesagt, ist das 28. November.
Ja, genau, 28. November. Man findet den Hinweis auch auf der Website der Digitalen Gesellschaft. Und man kann sich vorstellen, man findet auch einen Weblink in den Shownotes.
Super. Martin, etwas, was passiert ist als nächstes, was ich interessant finde, wir haben ja kürzlich darüber geredet. OneLock, geht zu.
Ja, Andi, wir haben irgendwie OneLock gekillt. Ganz interessant.
Ja, aus,
unser Podcast ist super einflussreich. Einmal mehr natürlich, einmal mehr. Ja, ganz stimmt es ja nicht, was du jetzt gesagt hast. Das war ein Linkbait, obwohl wir da keine Links haben. Sondern die grossen Medienkonzerne, die das Login-System OneLock haben, das wie der Name sagt. Also Log steht wohl für Login und nicht Logging, habe ich jetzt mal vermutet. Also ein einheitlicher Login für die Medienprodukte. Der wird eingestellt, aber OneLock selber stirbt nicht, sondern OneLock wird zu dem, was man immer kritisiert hat, nämlich zu einem Tracking-System. Das hat es bis jetzt schon gegeben, die Elemente. Aber jetzt will man eigentlich voll auf das setzen. Und ich habe das auch kürzlich bei LinkedIn gesehen, bin ich auf das aufmerksam geworden. Ein Post von Maximilian Grott heisst der, glaub's. Und der ist von Decentric. Der hat da irgendwie angekündigt, dass jetzt da irgendwie eine New Advertising Platform developed by OneLock AG, Joint Venture, NZZ, CR Media, Rinje, TX Group irgendwie hegt. Ja, es sagen Privacy-Safe Audiences, die man da bilden, also um die können bewerben. Andi, bei all diesen Passwörtern ist es für mich ein bisschen schwierig durchzublicken, aber eben könnte man schon sagen, vom Login-System zum Tracking-Werbesystem?
Würde ich sagen, ja. Und ich glaube auch eben, dass sie das schon immer so geplant haben. Schon, wo man OneLock propagiert hat, hat man eigentlich immer auch gesagt, wir wollen uns gegenüber den grossen Big-Tech-Konzernen können als Schweizer Lösung da etablieren und können eben vor allem Werbegelder da in der Schweiz behalten. Das Werbeökosystem, wie sie schön sagen. Das war von Anfang an das Thema gewesen und das ist natürlich klar. Das Login macht keinen Sinn mehr, jetzt ist die EID gesetzt durchgekommen, oder? Man will ja eigentlich das Wort EID nicht für das brauchen. Wir haben auch immer gesagt, EID ist eigentlich kein Login, oder? Aber die Wirtschaft sagt natürlich immer wieder, dass sie das genau wettet. Und ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass sie gesagt haben, wir müssen einfach Daten zusammenführen. Login ist eigentlich egal, wo das die stattfindet. Hauptsache ist, wir können unsere Daten miteinander verbinden, oder?
Gut, EID ist tatsächlich ein Login-System. Also sie ersetzt nicht das Login-System, sondern du kannst einfach die Identitäten bestätigen. Wobei das dann natürlich bei den Medienhäusern eigentlich nicht unter den erlaubten Verwendungszweck fällt. Aber eben, ich kann mir auch vorstellen, dass man dessen gemerkt hat, wenn du da ein zwar einheitliches Login-System hast, aber dann doch Datensilos, ja, dann kannst du es auch wieder irgendwie selber machen. Und ja, mich erstaunt es noch, dass man da natürlich betont, Privatsphäre etc. Also nein, das erstaunt mich nicht, das ist ja üblich. Aber ich sehe es nicht ganz, weil das sind ja die gleichen Medienhäuser, wo man die Cookie-Banner hat mit den hunderten von Partnern oder Lieferanten, oder wie sie es nennen. Also Lieferanten von Werbung, wo man auf die Website geht, wird man gerade in Echtzeit profiliert und trackt und dann wird Werbung ausgeliefert und so. Also das mit Privatsphäre, glaube ich, noch nicht so. Was aber jetzt auch nicht heisst, dass es unbedingt schlimm ist, sondern ist letztlich legitim. Die Medienhäuser sollen versuchen, Geld zu verdienen, mit Werbung. Das ist mir persönlich jedenfalls viel lieber, als wenn ich die Medienhäuser als Steuerzahler noch stärker muss subventionieren.
Ja, ja, von mir aus ist das auch okay, wenn sie mit Werbung Geld verdienen. Ich finde halt einfach wichtig, dass sie transparent sind in der Frage, wie dass sie an die Daten herkommen und was sie genau machen. Oder? Und klar, die Transparenz wird hergestellt heute, indem sie dir sagen, ja, wir haben da noch 300 Partner, kannst du dir ja oder nein sagen. In dem Sinne ist es schon transparent, aber ich glaube, ein bisschen absurd. Aber wir schauen mal, was passiert. Ich glaube, dass das Login OneLock verschwindet, ist gut. Was jetzt als nächstes kommt, wird immer sehen.
Beim Stichwort SREMA und dem Datenschutzfestival, Andi, ist mir noch in den Sinn gekommen, dass ich mich gerade aktuell über SREMA geärgert habe. Und zwar ein Ärgernis, das ich so alle 1-2 Jahre habe, nämlich die Migration auf ein neues Smartphone. Wenn man ein neues Smartphone hat, wie mir ein iPhone, dann tut einem ja Apple quasi anbieten, so, ja, du kannst da migrieren. Aber die Realität ist, dass man nachher noch ganz viel Arbeit muss leisten, weil es gibt Daten, die werden gar nicht migriert, es gibt Daten, die werden nur teilweise migriert. Dann bei den Apps musst du überall wieder einloggen mit 2-Faktor und so weiter. Gerade auch bei Messaging-Apps ist das natürlich sehr wichtig. Und ich habe es schon ein bisschen ärgerlich gefunden bei Signal. Dort ist der Prozess eigentlich relativ einfach, aber die Datenübertragung von Smartphone zu Smartphone blockiert beide Geräte. Weil du halt auf beiden Geräten dann musst die Signal-App laufen lassen, um das zu übertragen. Aber sonst, bei Signal muss ich sagen, funktioniert der Prozess gut. Bei SREMA hingegen ist es also sehr mühsam, und zwar schon seit Jahren. Und ich weiss auch nicht, wieso die das nicht im Griff haben. Ein Symptom davon ist auch, dass SREMA-NutzerInnen häufig wieder eine neue ID haben, weil sie die alte ID verloren haben. Und was mich das auch jetzt besonders genervt hat, ich meine, wie mache ich das? Also, ich weiss, ich habe die App auf dem alten Gerät und ich installiere es auf dem neuen Gerät oder es ist vorinstalliert durch Migration. Dann öffne ich die das erste Mal. Im Normalfall hast du irgendeine Möglichkeit, ja, dass die App merkt oder die ist noch nicht eingerichtet. Ich meine jetzt geschenkt, wieso die nicht migriert wird. Weil es gibt Apps, oder? Die werden irgendwie vollständig migriert, musst nichts machen und bei anderen ist es anstrengend. Keine Ahnung, wieso. Aber bei SREMA ist dann also wirklich, ja, zuerst kommt eine Fehlermeldung irgendwie, oder? Also ist schon mal unschön, dass zuerst eine Fehlermeldung kommt. Und nachher werden einem 2 Optionen angeboten. Restore Backup. Du kannst den SREMA Safe nehmen oder einfach ID. Also die ID, dann hast du gar keine Daten, außer dass die ID hast du nicht verloren. Und im SREMA Safe steht ID Contacts and Groups. Okay, sind nur die Optionen. Den SREMA Safe habe ich gehabt. Hat dann funktioniert, aber dann sind Chats weg. Hat sich herausgestellt, wahrscheinlich habe ich das im Vorjahr oder vor 2 Jahren auch schon herausgefunden, aber dann wieder vergessen, es gibt dann noch ein Data Backup, das man von Hand exportieren, von Hand wieder importieren. Sehr mühsam, funktioniert gemäss Rückmeldung auch nicht. Und ich finde das äußerst ärgerlich. Weil eben also bei anderen Apps ist das Zeug dann noch rum. Wirklich sehr, sehr störend. Also die Usability, hey, liebe Freundinnen und Freunde bei SREMA, tut euch das nicht weh? Wieso habt ihr das nicht im Griff? Jetzt auch mit euren neuen Investoren, die sollen da mal ein bisschen Geld oder auf die Usability drauf tun. Und dann muss man dann auch die Desktop-App wieder neu einrichten. Und die gibt es erst als Beta-Version. Und da kommt gerade das nächste Ärgernis. Das habe ich bis jetzt nicht gewusst oder auch nicht mehr in Erinnerung gehabt. Wenn du Beta-Version nutzt, also dass du das Remake auf mehreren Geräten kannst nutzen, dann hast du keine Perfect Forward Secrecy, PFS. Das heisst, wenn der Schlüssel knackt wird, wo die Kommunikation verschlüsselt ist, dann kann man rückwirkend Kommunikation entschlüsseln. Was eigentlich sehr unschön ist. Also PFS ist eigentlich so ganz grundlegend. Also eigentlich will man keine End-to-End-Verschlüsselung haben ohne das PFS. Klar kann man sagen, es ist eine Beta-Version, aber für mich, oder? Also so eine App muss schon auf mehreren Geräten irgendwie halbwegs gleichzeitig können laufen. Bei Signal geht das. Jetzt kommen sicher Leute und sagen, ja, Signal macht das und das falsch oder anders. Aber am Schluss, oder? Convenience ist halt schon noch wichtig.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vor allem genau derige Sachen, oder? Dass man eben auf mehreren Devices kann arbeiten und sich dort auch immer noch gleich sicher fühlt. Das ist sehr wichtig. Und natürlich eben der Device-Wechsel. Das war bei Signal früher auch recht mühsam gewesen. Mittlerweile ist es wirklich gut. Mittlerweile ist nur noch das Problem, wenn man quasi wechselt von Android zu iOS und umgekehrt. Ich meine, umgekehrt kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass man das macht, aber es geht auf jeden Fall dort immer noch recht schlecht, beziehungsweise gar nicht. Man kann Daten eigentlich nicht übertragen ohne irgendwelche Hacks. Und das finde ich dann eigentlich unschön. Aber sonst ist es eigentlich tatsächlich so, es ist mittlerweile bei all diesen Apps gut. Und ich finde es auch sehr schade, dass ausgerechnet Streama nicht mehr Wert auf das legt. Weil das macht die Leute, das macht das Produkt matig. Hast keine Lust unbedingt, das wirklich einzusetzen, wenn du genau weißt, dass dann das Problem kommt. Man könnte höchstens noch sagen, man muss ja nicht jedes Mal ein neues iPhone kaufen, aber das soll man bitte mir überlassen.
Weil nicht ganz schlimm ist es ja bei so einer Migration, wenn du das bisherige Gerät nicht mehr hast. Also bei diesen Logins, meine, vieles basiert wirklich darauf, dass du die entsprechende App auf dem bisherigen Gerät noch starten und dann tust du irgendeine QR-Codes scannen oder hast etwas genehmigt und so. Also auch gerade bei diesen Banking-Apps, aber wenn du das nicht hast, aber wirklich auch, also für mich ist es immer wieder stundenlange Arbeit, verschiedene Sachen herausfinden, Sachen ausprobieren, Zugänge, die nicht mehr funktionieren, auch Smart-Home-Sachen, oder, die nicht mehr funktionieren dann. Also ich finde, das wäre jetzt einmal etwas, was Apple und Google könnten lösen. Ich habe Rückmeldungen bekommen, weil ich auf Mastodon über das gepostet habe, auf BlueSky. Also bei Android ist es irgendwie auch nicht besser. Es gibt dann die ganz Schlauen, die sagen, ja, hast du Dokumentation so und so nicht gelesen? Ja, bei irgendwie, keine Ahnung, 50 bis 100 Apps, oder, wo ich alles prüfe, habe ich Zugriff wieder und so, gehe ich sicher gehen suchen, gibt es noch ein zweites Backup, wo irgendwie nicht genannt wird, offiziell in der App. Also nein, so geht es nicht. Also ein Streamer-Problem, aber auch generelles Problem, die Migration, wo eigentlich einfach, kann man da nicht einfach Daten 1 zu 1 kopieren? Weil eben, bei erstaunlich vielen Apps geht es einfach oder musst du etwas bestätigen. Ein Beispiel, wo wir beide nutzen, Andi, Revolut. Also dort war die Migration voll easy gewesen.
Ja, ich frage mich auch immer wieder, vor allem ist das nicht etwas, was das Betriebssystem wie anbietet im App-Entwickeln. Also da komme ich jetzt zu wenig draus, aber eigentlich müsste ja das Betriebssystem so eine Möglichkeit anbieten, dass du Daten so speicherst, dass sie eben migriert werden können, oder? Das müsste eine Standardfunktion sein auf der Betriebssystem-Ebene, die Developer nutzen aus meiner Sicht.
Ja, ich weiss es auch nicht. Für mich ist immer noch der Endgegner PostFinance. Dort musst du also für die Migration an einem gewissen Punkt musst einen Code, der physisch auf deinem Bankkärtchen aufgedruckt ist, eingeben. Du musst ihn von Hand eintippen. Also, ja, eben. Du, wenn wir eh schon am Ranten sind, schlage ich vor noch einen kurzen Rant und dann machen wir Schluss für heute. Ist gut?
Das finde ich gut, ja.
Also wir haben es ja von diesen Datenschutzaufregern gehabt, vor allem auf LinkedIn. Und ich muss sagen, also es geht mir wirklich auf die Nerven. Es ist langsam ermüdend, die Wiederholungen bei LinkedIn. Immer die Wellen. Aktuell ist das Ding da mit den Leuten in Australien, die irgendwie da oder mit KI irgendwie missgebaut hat, irgendeinen teuren Bericht abgeliefert hat, was einerseits irgendwie lustig ist, aber irgendwie der 50. oder, wo irgendwie seine Lebensgeschichte in dem Zusammenhang erzählen bei LinkedIn. Also ich finde das einfach wirklich anstrengend. Und ich bin noch das am Punkt, wo ich mich frage, was kommt eigentlich nach LinkedIn? Oder man hat immer so Wellen. Und ich weiss es nicht, ist einfach die LinkedIn-Plattform langsam am Peak oder vielleicht schon drüber? Oder haben wir auf den Social-Media-Peak?
Ich glaube, nach LinkedIn kommt Sora. Es kommt KI-generierter Schrott, der einfach alles übertünkt und lustig macht und fertig. Wir amüsieren uns zu Tod, hat es doch mal geheissen. Nein, Spass beiseite, bei dieser Frage. Ich sehe natürlich auch wieder Sachen. Etwas, was mir jetzt auffallen ist in letzter Zeit, ist das Thema Work. Slop, wo jetzt überall auftaucht. Und dort finde ich besonders interessant, wenn man dem ein bisschen nachgeht, da gibt es weder eine Studie, die sich überhaupt Studie nennt, also zugrunde liegt eigentlich ein MIT, also ein Report von einem kleinen Lab, wo am MIT angesiedelt ist und das Ganze wird immer als MIT-Studie zitiert und darauf aufbauend hat nachher eigentlich eine Firma, die heisst BetterUp, die macht eine Plattform für HR, also für Coaching, die eigentlich Coachings verkaufen in Firmen, die haben den Begriff erfunden. Die haben einen Beitrag gemacht im Harvard Business Magazine und haben den Begriff dort erfunden und haben irgendetwas gefunden, von wegen ihres Lab, habe ich da wissenschaftlich erforscht und so, eine Nachfolgestudie gemacht. Und jetzt wird das einfach die ganze Zeit weitergegeben. Und es ist ein Begriff, ein Marketingbegriff, es ist perfektes Content-Marketing von dieser Better-Up, weil die kommen jetzt die haben eine neue Seite gemacht, so eine Workslop-Seite, und die ist absolut nichts. Also denen ihre Workslop-Seite ist genau Workslop, einfach heisse Luft. Also es entspricht genau ihrer Definition. Und sie hat das gemacht, um Leads zu generieren. Und alle transportieren das einfach weiter. Alle reden jetzt die ganze Zeit von dem Workslop und was sie da schon alles erlebt haben und so weiter. Und ich finde es perfektes Marketing. Es ist immer interessant, wie das läuft.
Ja, das stimmt einerseits. Andererseits, ich glaube, das gibt es eben schon. Also so Return to the Office, oder? In deinem Bullshit-Job. Und dann nutzt du heute halt AI, damit das, was du eigentlich machst, aber niemand braucht, gut aussieht. Und du musst dich gegenseitig beschäftigen. Also volles Klischee. Gehst ins Meeting, oder, mit deinen Präsentationen, wo irgendwie in 5 Minuten automatisch erstellen lassen hast. Auch das auf LinkedIn übrigens, oder? Da gibt es immer noch die ganz vielen Tipps. Also ich fände das lässig, wenn das möglich wäre. Also aber noch nicht ganz so liegt, oder? Weil die Qualität ist nicht ganz das, was irgendwie funktioniert bei einem Fachpublikum oder, sage ich auch, bei Studierenden. Also es ist halt so eine bunte Mischung. Wobei ich glaube, das ist schon eine Herausforderung bei KI, also vor allem natürlich bei generativer KI, dass man eben den Inhalt erkennt, wenn er problematisch ist und eben nicht funktioniert. Dass eben wirklich häufig oberflächlich ist. Und zum Teil habe ich auch schon das Gefühl, bei gewissen Mails und so, die ich überkomme, oder ich sehe diese Mails, auf den ersten Blick habe ich gespürt, oder? Ja, tu doch KI verwenden, kein Problem, aber lies es nochmal, bevor du es abschickst. Schau, dass es irgendwie zu dir passt. Schau, dass es zu mir passt. Mach das Leben nicht für mich irgendwie unnötig anstrengend.
Klar hat es das. Und ich glaube, wie du richtig sagst, du hast den Begriff Bullshit-Jobs erwähnt. Ich glaube eben auch, also meine These ist auch die, das taucht vor allem dort auf, wo schon vorher auch der Mist auftaucht ist. Es ist jetzt einfach KI generiert, es geht jetzt einfach schneller. Es ist vor allem in grossen Organisationen, wo sehr viel Bürokratie drin steckt, die sind eigentlich quasi anfällig für Workslop, behaupte ich jetzt mal. Und wenn ich die Geschichten höre, die dazu erzählt werden, dann muss ich einfach sagen, sorry, also wenn einer sagt, ja, er habe Haufen Aufwand gehabt, um das Papier von seinem Mitarbeiter nachher in die Turnung zu bringen, dann finde ich, der hat ein Führungsproblem. So ein Papier ist einfach zurück, musst du nicht in die Turnung bringen, oder? Und ich finde, es hat dann einfach ein bisschen gezeigt, Workslop taucht dort auf, wo sie es verdient haben, dass es auftaucht.
Hat dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.